Hallo, mein Name ist Sabrina Gaschei und ich nehme euch mit auf die Reise in die Zukunft der Mobilität. Über Mobilität und Transformation wird viel gesprochen. Ich frage mich bei den Diskussionen aber immer, was bedeuten die Veränderungen für uns? Diese Entwicklung hin zu E-Mobilität, autonomem Fahren oder auch der Einhaltung von Klimazielen, was machen die mit unseren Jobs, mit unserem Leben und auch mit dem Markt? Diese Fragen möchte ich mit Expertinnen aus der Branche klären und dabei die Bedeutung für uns im Blick behalten. Kommt mit und begleitet mich auf diese Reise in die Zukunft.
Mobilität, Wirtschaft, Zukunft. Der Podcast vom regionalen Transformationsnetzwerk Südost-Niedersachsen. Ein Projekt der Allianz für die Region.
Frau Professor Denz, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, um mit mir über die Themen der Mobilitätswirtschaft und der Transformation zu sprechen.
Ja, gerne. Freue ich mich auch.
Sie sind ja bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt hier in Braunschweig die Präsidentin und sind deswegen bestimmt mit ganz, ganz vielen Transformationsthemen betraut. Und da habe ich mich als erstes einmal gefragt, welche Rolle spielt denn die PTB in der Transformation hier in der Region und für die Unternehmen?
Ja, es ist eigentlich ganz interessant, dass eigentlich die Transformation in der DNA der PTB liegt. Das meint man erst gar nicht, weil die PTB heißt auch Ressortforschungseinrichtung, eine Behörde, die auch forscht. Und vielleicht erwartet man von Behörden nicht, dass sie sozusagen ganz aktiv in der Transformation sind. Aber alleine bei der Gründung der PTB vor mehr als 135 Jahren war es so, dass die beiden Gründer, Werner von Siemens und Hermann von Helmholtz, also ein Industrieller und ein damals als Universalgelehrter, ja, interpretierter oder auch sehr gewürdigter Wissenschaftler, die hatten beide die Idee, sie wollten eine Einrichtung schaffen, bei der neue Themen, die gerade in der Transformation waren, sozusagen betrachtet werden. Und das war deshalb so aktuell, weil nur 10 Jahre vorher hatte man sich geeinigt, dass man in den Bereichen, die später dann das Deutsche Reich waren, versucht hat, einheitliche Längenmaße zu realisieren. Vorher war es so, es gab in jedem Ort irgendwie die Elle und die Elle war von 40 bis 80 Zentimeter lang und da konnte man gar keinen Handel treiben. Und die beiden waren der Meinung, man muss das vereinheitlichen, damit man besser auch Handel treiben kann. Man muss das aber auch einerseits wissenschaftlich messen und andererseits aber der Industrie zugänglich machen. Und so eine Idee, die war gar nicht so beliebt. Und als sie das in Berlin aufbauen wollten, dann sind sie auf sehr viel Widerstände gestoßen und hat Siemens gesagt, ich will das aber, weil ich der Meinung bin, wenn man forscht, dann wird die nächste Generation von Produkten entstehen durch die Forschung. Und das war so Siemens-Haltung und Hermann von Helmholtz, der sagte, naja, wenn wir jetzt hier Forschung betreiben, dann muss sie auch einen Sinn haben, dann muss sie auch Anwendung haben. Und dann hat Siemens gesagt, ich stelle ein Grundstück zur Verfügung auf dem Land. Und ich mache auch das erste Gebäude und das war in Charlottenburg. Und da ist diese Einrichtung entstanden. Und neben dieser Frage, dass damals gerade erst sozusagen neue Längen definiert wurden, das Meter wurde geboren, das Kilogramm wurde geboren, waren es ganz konkrete Fragen, die zu Beginn, als dieses entstanden ist, die Physikalisch-Technische Reichsanstalt, in der Industrie da war. Nämlich die Frage, wie sieht eine gute, neue elektrische Beleuchtung aus? Damals ist gerade so das elektrische Licht entstanden. Und da war die Frage, wie könnte das besonders hell sein? Und dazu hat man eine PTB gemessen und hat versucht, es zu verbessern, hatte ganz viele Ideen. Man hat es einen sogenannten schwarzen Strahler genannt, der sehr viel Licht ausstrahlt, aber auch sozusagen Licht absorbiert. Und diese ganzen Messungen in Konkurrenz mit England haben keine guten Ergebnisse gegeben. Und dann kam der junge Max Planck, der auch in Berlin war, und hat gesagt, ich schaffe es, dieses mit einer Rechnung zu vereinigen und dann stimmen diese Messungen. Und dazu braucht er nur eine kleine Hilfsgröße und das war die Hilfsgröße H, das Planck'sche Wirkungsquantum, da war die Quantenphysik geboren. Damit war die PTB sozusagen eine Einrichtung, die aus einer industriellen Frage eine Grundlagenidee geschaffen hat. Und als nächstes, paar Jahre später, war die Frage, wie kann man Gase transportieren? Da war die Idee, die transportieren am besten, wenn sie gekühlt sind und flüssig. Und da hat Walter Meissner das erste Mal dann auch Wasserstoff verflüssigt. Und das waren Dinge, die so spektakulär waren, dass dann eigentlich klar war, die PTB ist im Zentrum vieler Transformationen, der elektrischen Transformation. Dann so in den 1920er Jahren war die Frage, wie kann man jetzt radioaktive Strahlung messen? Da haben sie den Geigerzähler erfunden, der ist an der PTB entstanden. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Dann war die Quarzuhr, die in der PTB entwickelt wurde. Später wurde die Supraleitung entwickelt. Dann kam die Atomuhr. Und das hat alles dazu geführt, dass die PTB eigentlich immer Transformationen mitgestaltet hat. Und das ist das, was in der DNA ist und was sozusagen als Erfolgsmodell in der Geschichte ist. Und die ist noch nicht zu Ende, diese Entwicklung. Weil heute schauen wir dann nach ganz anderen Dingen. Heute schauen wir in die Transformation in Richtung Klimaneutralität. Also welche Energien sind besonders dafür geeignet? Natürlich Wind und Sonne. Wie kann man jetzt die Qualität einer Windkraftanlage messen? Da haben wir ein Windkompetenzzentrum, wo wir das messen. Wie kann man effiziente Photovoltaik-Panels haben? Wir messen für viele die Industrie die Effizienz von Panels, um zu sehen, wie gut die Licht jetzt in Strom umwandeln. Wir beschäftigen uns mit Wasserstoff, der Frage, wie kann man diese Energien auch speichern, da ja Wind und Photovoltaik sehr volatil sind, also sich ständig ändern. Und wir fragen uns auch, wie würden jetzt Siemens und Helmholtz bei Digitalisierung reagieren? Wie würden die heute diese Transformation realisieren? Und all das kommt ja irgendwie auch zusammen für die Mobilität. Die Frage grüne Mobilität, die Frage digitale Mobilität, die Frage automatisiertes Fahren. Und das sind alles Dinge, mit denen wir uns auch beschäftigen, weil wir eben schauen wollen, wie in der nächsten Generation Forschung und Services für Industrie und sozusagen diese Schnittstelle zwischen Grundlagen und Anwendung helfen kann, Fragen, die gerade aktuell sind in der Gesellschaft oder auch in der Industrie, mit zu beantworten. Und deshalb ist das so eine Transformation, gehört zur PTB einfach dazu.
Das ist ja richtig spannend. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass das bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht und schon so viele große Transformationen in der Zeit passiert sind. Man verbindet das ja heutzutage schon eher, wie Sie gesagt haben, mit den aktuellen Themen. Natürlich, Transformationen sind immer die Themen, die aktuell sind. Aber dass es da schon so viele Umbrüche natürlich in der Vergangenheit auch waren, bringt nochmal so einen neuen Blickwinkel auf dieses Thema. Das finde ich sehr spannend. Wie ist denn die PTB an den aktuellen Trends beteiligt? Also haben Sie da vielleicht auch irgendwelche Forschung? Haben Sie da was identifiziert, wo Sie sagen, das ist in der Mobilitätswirtschaft oder hier in der Region gerade besonders wichtig und spannend?
Ja, da gibt's einige Dinge. Das eine ist ja erstmal, wie bekommt man es hin, dass die Mobilität grün wird? Und dann ist ja die Frage schon, den Strom, den man benutzt zum Tanken eben von E-Autos, ist ja wirklich grün. Und das kann man messen, das kann man feststellen, indem man feststellt, kommt jetzt dieser Strom aus einem Herstellungsverfahren, bei dem man nur grünen Strom verwendet, kommt es aus der Kernenergie, kommt es aus Kohle. Das kann man in den Signaturen dann messen und besonders bei Elektrolyseuren zum Beispiel und dann kann man das feststellen. Das heißt, wir sind auch eine Instanz, die sich immer auf die Fahnen geschrieben hat, die Dinge zu überprüfen und dann zu schauen, wie sie sich auch in der Transformation besser entwickeln. Das ist bei dieser grünen Transformation der Mobilität die eine Frage. Eine andere Frage, die ja viele Bürgerinnen und Bürger sich auch stellen, wie lang ist die Reichweite von einem Auto, woran liegt das und kann ich dann irgendwo, wo ich auch gerade jetzt wieder jetzt Strom benötige, auch tanken? Und die Frage, wie jetzt E-Ladesäulen in den Markt kommen, die hört sich erstmal ganz einfach an, weil wir alle gewohnt sind, Benzin zu tanken. Und bei Benzintanken hat die PTB eine besondere Rolle, immer dann, wenn es ein Messverfahren gibt, nämlich zum Beispiel einen Liter Benzin abzumessen und gleichzeitig man bezahlen muss, dann wird die PTB diese Einrichtungen oder Typen, die dann in den Verkehr gebracht werden, prüfen. Um sicher zu sein, das ist eines der Garantien, die die PTB auch gibt für die Bevölkerung und für Verbraucherinnen und Verbraucher, dass man wirklich ein Liter für das Geld bekommt, was auch außen angeschlagen ist an der Tankstelle. Bei E-Ladesäulen ist das ganz neu. Und typischerweise, wenn die PTB das geprüft hat, wie auch jetzt bei den Tanksäulen für Benzin, dann wird es so sein, dass zum Schluss dann die Eichbehörden der Länder immer regelmäßig überprüfen, ob das, was die PTB mal als Messverfahren vorgeschlagen hat, auch noch gilt. Damit man immer mal alle paar Jahre sieht, ist die Tankstelle auch noch so genau, wie sie vorher mal, als sie aufgestellt war, war. Und für E-Ladesäulen war das die ganze Zeit nicht bekannt, weil die E-Ladesäulen sind sehr viel schwerer, die stehen auch irgendwo. Und kleinere Zähler, Gas- und Wasserzähler, die wir alle in unseren Haushalten haben, die kann der TÜV ganz leicht prüfen, indem er die ausbaut, prüft die dann und dann werden sie wieder hingestellt oder werden ausgetauscht. Und da war eine ganze Zeit lang für die Länder die Frage, gibt es überhaupt ein Messverfahren, dass wir sehen können, wie gut E-Ladesäulen sind? Und da war schon klar, man muss zu den E-Ladesäulen gehen, die Messtechnik muss dorthin gehen. Und da haben wir ein Verfahren entwickelt, das nennen wir ELVIS, und zwar Electric Vehicle Charger Inspection System. Und das ist eine Art Anhänger, den kann man an Fahrzeuge anhängen. Der fährt dann so eine E-Ladesäulen und der Anhänger hat sozusagen die Last, also simuliert sozusagen ein Fahrzeug, das gerade E-Batterieladung tankt und kann dann aber alles simulieren, bidirektionales Laden, Laden mit Induktion oder andere Ladevorgänge und kann dann prüfen, ob diese Ladesäule das sehr gut macht. Und das war sozusagen der Missing Link. Das hat den Eichbehörden der Länder gefehlt, um jetzt langsam zu überlegen, wie kann man denn E-Ladesäulen prüfen. Und wir haben das jetzt bereitgestellt im Prototyp. Wir haben das auch zusammen mit dem Ministerium, zu dem wir gehören, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, der Öffentlichkeit präsentiert. Das hat sehr, sehr viele Anhänger bekommen. Es gab so ganz lustige Anekdoten, weil die Eichbehörden in den Ländern sind, dann hat Hessen gesagt, ELVIS muss wieder nach Hessen kommen. Und die anderen haben gesagt, wir wollen auch hier Rock'n'Roll haben in unserem Bundesland. Und jetzt haben wir mit größeren Automobilherstellern gesprochen, die dann das in Serie fertigen wollen und dann an die Eichbehörden vergeben. Also das ist sozusagen auch eine klassische Aufgabe der PTB, zu sehen, es gibt ein Messproblem, einen Vorschlag zu machen, wie man es lösen kann und das dann weiterzugeben an die, die typischerweise mit solchen Prüfungen beauftragt sind. Und das sind so zwei Beispiele. Das dritte Beispiel, was ich vielleicht nennen will, hat jetzt nicht so sehr mit der grünen Mobilität zu tun, sondern mit der automatisierten Mobilität. Da ist es so, dass ich glaube, dass viele Menschen auch in Deutschland da interessiert sind, aber auch ein bisschen skeptisch. Und die Frage ist ja, wie kann man so ein automatisiertes Fahren und später auch ein autonomes Fahren sicher machen? Und in den USA fährt man auf Straßen, wenn eine Firma ein neues Auto automatisiert fahren lassen will und prüft es dann im Verkehr. Da hat man ja hier und da gehört, da sind auch mal Unfälle passiert. Unfälle passieren, aber irgendwas war da mit dem automatisierten Fahren, was nicht so gut war und dann war was passiert. In Deutschland darf man das nur an sozusagen Stellen, an denen jetzt kein Verkehr ist und kann das dann auch prüfen. Aber was man ja eigentlich will, ist, dass so ein automatisiertes Fahren, ein autonomes Fahrzeug bei Regen, bei Nebel, wenn irgendwie plötzlich ein Kind auf die Straße läuft oder wenn Radfahrer in der Nähe sind, dass es immer richtig reagiert. Und wie wollen wir das prüfen? Und da ist es jetzt genauso wie in der Tradition der anderen Anwendung, haben wir gesagt, eigentlich braucht man eine Halle, die so groß ist, dass man dort eine Fahrbahn simulieren kann, dass man darin Regen und Nebel realisieren kann, dass man aber auch die Möglichkeit hat, die im Fahrzeug liegenden Sensoren, also eine Kamera oder ein Reichweitensensor oder ein Fahrerassistenzsystem prüfen kann. Man kann es auch mal ausfallen lassen und gucken, wie reagiert das Fahrzeug da? Was macht dann zum Beispiel künstliche Intelligenz, um das zu steuern? Und gleichzeitig kann man in so einer Halle auch, so wie Avatare, jetzt mal einen Fußgänger rübergehen lassen oder ein Fahrrad und kann das alles herausfordern und kann ganz geschützt das alles prüfen. Und das wollen wir tun. Wir wollen so ein Test- und Innovationszentrum für automatisierte Fahrzeuge realisieren in der Region und dann eben schauen, kann man da ein Fahrzeug so prüfen, dass dann alle diese Eventualitäten abgeprüft sind und dass man dann auch in die Anwendung gehen kann. Und wir hören schon, dass das viele Hersteller sehr wichtig finden, weil man das in Deutschland so wenig machen kann, weil wenn man auf einer abgesperrten Strecke ist, da ist nicht jedes Mal das Wetter, dass man sagen kann, auf einmal kann ein Sensor nicht mehr reagieren, da sind die Schilder nicht verschmutzt, das ist auch nicht so wie in der Stadt die Interaktion. Und das können wir alles realisieren. Und das wird sehr spannend werden. Das ist jetzt langsam in der Entwicklung. Wir glauben, dass wir da auch was tun können, einfach Vertrauen zu schaffen für diese automatisierte Technik des Fahrens, die ja viele Vorteile hat, wenn man sich überlegt. In der Stadt kann man sehr viel einfacher einparken. Man kann Staus ausweichen. Man kann auf langen Strecken auch viel entspannter fahren. Es hätte viele Vorteile. Aber die Befürchtung, dass eben das nicht sicher ist, die können wir dann nehmen mit unseren Tests und können dazu beitragen, dass das auch mehr Akzeptanz findet.
Ja, das klingt ja auch nach einer sehr nachvollziehbaren Idee, da dann diesen Raum dafür zu schaffen, wo das in reellen Bedingungen getestet werden kann. Ich muss sagen, das fühlt sich auch sehr greifbar für mich an, aber das, was Sie vorher beschrieben haben, mit der Messbarkeit beispielsweise von Benzin oder von Elektrizität, wenn man das ins Auto tankt, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass das ja auch etwas ist, was gemacht und geprüft werden muss. Das finde ich sehr spannend, dass Sie das hier aufführen. Ich habe mich jetzt noch gefragt, was in dieser Transformation wohl auch besonders BürgerInnen oder die kleinen Unternehmen aus der Region betrifft. Wenn Sie das so beschreiben, auch mit dem automatisierten Fahren, mit den E-Fahrzeugen, das sind ja alles Dinge, da kann man sich vorstellen, die Konzerne, die wissen da schon Bescheid und die haben auch einen Fahrplan vielleicht. Aber worauf müssen sich denn die Menschen und auch die kleineren Unternehmen der Region einstellen?
Also eigentlich gibt es ganz viele tolle Ideen, wie das grüne Fahren und das automatisierte Fahren zusammenkommen können. Das Auto könnte sowas mehr sein als nur ein Fahrzeug. Es könnte etwas sein, mit dem man zum Beispiel, auch weil es ja digital gesteuert ist, man auch digitale andere Funktionen hat. natürlich automatisch einparken, aber auch vielleicht gleichzeitig Einkäufe erledigen oder gleichzeitig auch Zahlungen vornehmen, sodass man im Auto nicht mehr, wie vielleicht, wenn man irgendwo vorfährt, zu einem Drive-In dann seine Checkkarte zücken muss, sondern dass es direkt im Auto integriert ist, dass man also sozusagen bargeldlos mit dem Auto bezahlen kann. In manchen Ländern ist das schon so, aber das ist etwas, wo viele Hersteller auch darüber nachdenken, das alles mit zu integrieren. Und das muss natürlich auch Akzeptanz dann erlangen. Ist das sicher? Das heißt, wir haben einerseits diese grüne Frage. Können wir das E-Tanken so gestalten, dass wir Tanksäulen haben, die sehr reichweitig sind, die auch geprüft sind, sodass man für sein E-Tanken auch das bezahlt, was man auch bekommt an Batterieleistung? Können wir es hinbekommen, dass wir daneben auch eine Sicherheit haben, dass überall Tankstellen sind? Können wir es hinbekommen, dass auch diese automatisierte Mobilität gut funktioniert? Und können wir es hinbekommen, dass mehr Digitalisierung überall ist. Und tatsächlich bemerke ich, dass sowohl viele Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Unternehmen manchmal noch ein bisschen skeptisch sind. Und da gibt es eigentlich eine ganz lustige Anekdote von Douglas Adams, der ja auch per Anhalter durch die Galaxis gereist ist, der mal gesagt hat, alles, was man kennt, wenn man geboren wird an Technologie, das ist einfach da. Das findet man selbstverständlich. Wir reden ja auch von den Digital Natives, die das alle schon können. Und alles, was man so vielleicht bis zu seinem 20., 30. Lebensjahr neu sich entwickelt, das findet man irgendwie cool. Da sagt man, da will ich dabei sein. Aber dann später wird man vielleicht skeptisch und sagt, ach, das ist vielleicht nicht so was, was an mich ran will. Und das ist etwas, wo wir vielleicht überlegen können, gibt es nicht jetzt auch spannende Dinge, die sich neu entwickeln und können wir nicht daraus auch Vorteile ziehen? Und das, diese Transformation hinzubekommen, ich glaube, das ist sehr wichtig für die ganze Region, zu zeigen, die grünen und die digitalen Technologien, die kommen zusammen und das hat viele Vorteile für uns, für unseren Lebenskomfort und man kann das so sicher gestalten, dass das, was wir gewohnt sind an Qualität fürs Einkaufen, dass wenn wir irgendwie im Supermarkt kaufen, dass wir wissen, wenn wir da wiegen, die Waage funktioniert. Oder wenn wir eben Benzin tanken, dann wissen wir kriegen das. Oder wenn wir was messen, wenn wir einen Meter messen, dann wissen wir, das ist verlässlich. Dass wir dieselbe Verlässlichkeit dann auch für das grüne und digitale Fahren haben. Das wäre sozusagen das Ziel der Zukunft.
Also braucht es Mut für die Veränderung, aber auch ein bisschen Vertrauen, das durch Institutionen wie die PTB geschaffen wird.
Genau, dafür stehen wir, dass wir sagen, das Vertrauen ist nicht nur in die Standardtechnologien, sondern wir gucken auch, dass für neue Technologien es Verfahren gibt, die wir entwickeln, mit denen man das messen kann, mit denen wir das auch in Prüfverfahren übergeben kann, sodass dann die Einrichtungen, die prüfen, wie ein TÜV beim Fahrzeug, das so prüfen, dass alles, was rund ums Fahrzeug ist, sicher ist.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das war sehr spannend für mich, mal so ein bisschen wie hinter die Kulissen zu schauen. Ne? Dinge, über die man sich, wenn man das nutzt, vielleicht gar keine Gedanken macht. Haben Sie jetzt noch etwas, was Sie hier loswerden möchten?
Ja, die PTB ist dafür zuständig, für technische Dinge die Prüfung zu machen. Aber manchmal gibt es Dinge, die auch den Alltag ein bisschen schwieriger machen. Im Moment ist zum Beispiel so, dass bei E-Ladesäulen es ganz viele verschiedene Bezahlsysteme gibt. Das heißt, wenn Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher zusammen auch genauso mit der PTB und mit allen Stakeholdern überlegen, wie kann man diese Dinge einfach angenehmer und leichter nutzbar machen, dann entsteht auch mehr Akzeptanz. Und es gab hier in Braunschweig die letzte Zeit zwei Aktivitäten, die ich sehr bemerkenswert fand. Im letzten Sommer gab es die Braunschweig Mobility Days. Das war einerseits eine Fachtagung, wo auch Personen aus den Regierungen, aber auch aus der Technik, aus der Forschung, aus der PTB zusammen diskutiert haben, wie kann die Mobilität weiterentwickelt werden, wo gibt es Testzentren, wie kann man das weiter auf Sicherheit entwickeln. Und andererseits gab es auch einen öffentlichen Tag, wo Bürgerinnen und Bürger mal am Forschungsflughafen in ein automatisiertes Fahrzeug steigen können und das mal erfahren konnten und konnten auch mal hören mit den Expertinnen und Experten, was wird denn gemacht, damit es sicher ist. Und ich glaube, das braucht es. So Erfahrungsräume, damit man miteinander sprechen kann, damit wir hören, was Bürgerinnen und Bürger noch brauchen, damit aber auch diejenigen, die jetzt vielleicht Skepsis haben, das einfach mal ausprobieren können. Und diese Dinge, die, glaube ich, passieren hier in der Region. Und das macht eine Transformation aus, dass alle mitgenommen werden, dass alle auch mit sich zu Wort melden können und auch gestalten können. Und gemeinsam sind wir dann alle im Winter nach Berlin gegangen, hatten dort einen parlamentarischen Abend, haben die Mobilitätsregion Braunschweig vorgestellt und haben eben auch der Politik gezeigt, hier tut sich etwas gemeinsam. Und hier in der Region sind die Unternehmen, die Forschungseinrichtungen und die Bürgerinnen und Bürger alle daran interessiert, dass es so vorangeht, dass es sicher und grün ist, die Mobilität der Zukunft. Und das, glaube ich, ist gelungen. Und deshalb, denke ich, zusammen kommunizieren und dann zusammen dafür sorgen, dass wir eine sehr gute Zukunft für die Mobilität haben, die aber trotzdem sicher und verlässlich ist. Ich glaube, das bekommen wir hier in der Region hin und darauf freue ich mich auch.
Vielen, vielen Dank für diesen Einblick und diesen sehr guten Schlusssatz. Ich finde auch, wenn alle zusammen daran mitwirken und Interesse zeigen und sich dazu austauschen, dann kommt man gemeinsam auf jeden Fall besser ein Stück voran.
Und das ist genau die richtige Region hier dafür.
Mobilität, Wirtschaft, Zukunft. Der Podcast vom regionalen Transformationsnetzwerk Südost-Niedersachsen. Ein Projekt der Allianz für die Region.